Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Ich rette deinen Feierabend. Das ist die Message, mit der Steve Kote unterwegs ist. Er ist Betriebsrat beim ASB, also mitten in der Sozialwirtschaft, und zwar in Frankfurt am Main. Und ich freue mich ganz besonders, dass er heute zu Gast ist hier im New Work Chat Podcast Folge 398. Moin, mein Name ist Gabriel. Ich grüße euch aus Rostock City oben von der Ostseeküste. Und wir sind gerade in Teil 3 einer kleinen Miniserie, die ich mit dem DGB realisiere. Wir schauen in die Geschichten von drei Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die sich engagieren für ihre KollegInnen, die sich für faire Arbeit einsetzen und für gute Arbeitsbedingungen. Und Steve Kote, der so wie ich Mädchenpapa ist, wird uns heute verraten, wie er das beim ASB macht. Ich kenne das ja aus der Sozialwirtschaft. Meine Mutter war jahrelang bei der Caritas. Meine Schwester arbeitet auch in der Sozialwirtschaft. Und da ist natürlich oft das Problem, dass die Teams unterbesetzt sind. Und der Steve erzählt auch im Podcast, wie er mit diesem Problem immer wieder konfrontiert wird und was sie als Betriebsrat getan haben, um die Belastung und auch die mentale Belastung der Mitarbeitenden zu verringern. Und wie er das getan hat, wie es auch um verlässliche Dienstpläne ging, die da verhandelt wurden, sodass niemand mehr spontan überall einspringen muss und eben dieser Stress dann dauerhaft sich einstellt, das verrät er uns heute. Die Story von Steve ist auch interessant. Steve war früher mal Punk und da haben wir natürlich eine Ebene, über die wir sprechen. Ich war ja im Hip-Hop-Bereich, das war ja auch eher Mainstream-kritisch damals. Und er erzählt uns, wie er vom Punker zum Betriebsrat gekommen ist. Eine interessante Geschichte, finde ich, und ich hoffe, auch euch gefällt sie. Ihr könnt diesen Podcast hier auch abonnieren. Klickt dazu in eurer Podcast-App einmal auf Abonnieren und schon bekommt ihr jede Woche ein Update, wenn es hier eine neue Episode gibt. Ich mache das, wie gesagt, schon seit 2018. Wir sind kurz vor der 400. Folge und feiern auch in diesem Jahr noch den 8. Geburtstag. Und dieses ganze Storytelling, natürlich ist das mit Leidenschaft verbunden bei mir, aber eben auch mit Kosten. Und ihr könnt diesen Podcast supporten. Dazu gibt's jetzt eine digitale Kaffeekasse auf PayPal. Schaut dazu gerne mal in die Shownotes, wenn ihr mögt. Dann unterstützt meine Arbeit hier als Podcaster. Und dann mache ich das bestimmt noch sehr, sehr lange, auch für euch. Ansonsten freue ich mich, von euch zu hören. Schreibt mir gerne mal euer Feedback, auch zu dieser Folge. Alle Links zum DGB, zum Deutschen Gewerkschaftsbund und auch zu dieser Serie. Wir hatten ja schon Katharina und Serdal zu Gast in den letzten beiden Folgen. Alle Infos in den Shownotes hier des Podcasts. Und damit geht's jetzt erstmal los und wir hören uns dann am Ende des Podcasts nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Steve heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City von der Ostseeküste.
Ja, schöne Grüße an dich, Gabriel, aus Frankfurt am Main.
Ja, Steve, wir haben hier im Podcast eine schöne Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda, die ist 12 Jahre alt und die spricht ja hier das Intro ein. Und die hat dich jetzt auch schon kurz angekündigt zu Beginn. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du ihr sagen?
Das ist eine gute Frage. Was würde ich machen? Ich würde sagen, wenn sie mal Probleme hat mit ihrem Papa oder mit ihrer Mama oder mit beiden Geschäftsführern der Familie und sie braucht da Rat und Tat an ihrer Seite, braucht jemanden, der sie begleitet, sie vertritt und so, der sagt, das sind deine Rechte, da gehen wir keinen Schritt hinter zurück oder wir müssen uns noch zusätzliche Hilfe holen von Anwälten. So in der Art, ja. Und dann geht das vielleicht mit der Taschengelderhöhung und mit dem später ins Bett gehen ganz gut durch.
Ja, dann hole ich dich lieber nicht.
Wenn es so einfach wäre.
Erzähl uns doch mal, wo du herkommst. Bist du auch in der Frankfurter Gegend groß geworden?
Es kommt auf die Definition von Gegend drauf an. Also ich bin in der Nähe der damals noch innerdeutschen Grenze in Osthessen, in der Nähe von Fulda und Bad Hersfeld, groß geworden auf einem kleinen Kaff, wie man so sagt.
Kannst du dich noch erinnern, so ein, zwei Stories, die hängen geblieben sind, die prägend waren?
Wahrscheinlich so an die früheste Kindheit etc. Vielleicht nicht so gerne. Ja, das ist auf dem Dorf nicht immer einfach. Vielleicht auch gerade, wenn man sich eher so ein bisschen als Außenseiter fühlt oder eher der schüchterne Junge ist und so. So war zumindest die Selbstwahrnehmung. Und so habe ich oft auch eher so ein bisschen alleine meine Zeit verbracht. Das hat gute wie auch schlechte Seiten sicherlich gehabt. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, so, die dort aber immerhin damals noch ein Häuschen bauen konnte, dank Schwäbisch Hall oder so.
Ein Reihenhaus.
Nein, steht für sich alleine so ein Haus, ne? Also
schon, ja, sehr gut.
Schon nicht schlecht. Also etwas, was ich in meinem Leben wohl nicht mehr bauen werde, obwohl ich dann ja immerhin ja das Glück hatte zu studieren. Aber egal. Die Storys oder die Geschichten, jetzt, wenn ich jetzt spontan so dran denke, die fingen dann erst später an, so mit der Zeit, dass der Pubertät oder der mit dem Versuch auszubrechen aus diesem kleindörflichen Idyll, in Anführungsstrichen, und dann sich die Haare zu färben und sich.
Aha, hast du gemacht?
Das habe ich dann gemacht und so. Also jetzt nicht.
Welche Farben?
Alle, ich glaube, ich, also nicht alle zusammen, so Punk, aber ja? so alle nacheinander und so, ja. Ich glaube, ich hatte da schon Verschiedenes ausprobiert. Und das ist natürlich auch nicht vom Himmel gefallen. Also erstmal musste ich die Möglichkeit haben, nach der Gesamtschule, auf die ich gegangen bin im Dorf, auf dem Realschulzweig, auf dem ich war, mit entsprechenden Noten, dann wechseln zu können in die Oberstufe, die dann in der Stadt war, in Bad Hersfeld. Das war aber so ein Bruch und so, der war glaube ich damals für mich zu groß und so. Da bin ich dann nicht mehr mitgekommen und so. Und dann sucht man irgendwo wo Anschluss in dieser großen Schule und dann sind da so ein, zwei, die anders gekleidet sind, die bunte Haare haben oder zerschlissene Jeans mit Löchern etc. Da habe ich dann Anschluss gefunden und oder gesucht und gefunden. So, ja. Und dann ging es
bergab. Bei mir war das,
ging es kontinuierlich bergab.
Bei mir war das zwar nicht so, dass ich mir die Haare gefärbt habe, das hätte ich mir nicht getraut, aber zumindest sind wir auch ein bisschen aufgefallen durch unsere anderen Klamotten. Wir sind nämlich so mit 15, 16 große Hip-Hop-Fans geworden und haben dann angefangen, uns weite Hosen anzuziehen und die waren wirklich sehr weit. Und weite Hoodies, also alles so Oversize, XXL mindestens. Und wir haben sogar dann danach geschaut in übergroßen Shops, wo gibt's noch so Klamotten. Und wurden natürlich dafür ausgelacht, warum zieht man sich sowas an. Aber wir fanden es halt cool. Wir haben auch ein bisschen rebelliert. Und bei uns war es auch so, als wir aufgewachsen sind, es gab auch schon in den 90ern so rechtsorientierte Jugendliche, Rechtsradikale. Und die hatten natürlich in uns ihr perfektes Feindbild. Und wir kamen dann auf dem Basketballplatz sich treffen und diese Musik. Und da gab es durchaus auch Kollisionen, kann ich mich bei mir zurückerinnern. Und wenn man so mit bunten Haaren rumläuft, gibt es auch mal Gegenwind, oder?
Klar. Manchmal ist es vielleicht ja auch gewollt, aber ich wollte schon gerade sagen, du musst ein paar Jahre jünger sein. Ich rede gerade quasi von der Zeit der Ende der 80er, so. Mhm. Oder jetzt muss ich nochmal nachrechnen. Ja, schon Ende der 80er, vielleicht schon auch Anfang der 90er und so. Und da gab es schon auch Hip-Hop, aber ich erinnere mich eher so an Skater, so. Mhm. Da gibt es sicherlich auch Überschneidungen. H-Blocks. Ja. Zum Beispiel Such a Search oder so.
Ja.
Ja. Und zu denen hat man natürlich nicht gehört, aber gleichzeitig diese in so einer Kleinstadt sind das immer nur eine Handvoll Leute und das, was einen, glaube ich, verbunden hat, war dann tatsächlich auch die Auseinandersetzung mit Neonazis aus der Region, aus der Umgebung oder auch aus der Stadt selbst und so. Das hat einen dann wieder zusammengebracht bei allen Unterschieden.
Ja, das schweißt dann auch zusammen. Absolut. Wann hast du das erste Mal darüber nachgedacht, was du machen willst, beruflich? Und wie hast du deinen Weg gefunden?
Oh, das ist auch eine gute Frage und so. Also ich glaube, das war dann in dem Zusammenhang, dass ich obwohl, jetzt muss ich mal überlegen, was kam zuerst? War es, ich glaube, das Praktikum im Kindergarten. ein Praktikum im Kindergarten, um meine Fachhochschulreife zu erlangen. Ja, ich bin ja auf eine Oberstufe gewechselt und da ging es mit den Noten bergab und das Abitur habe ich nicht geschafft. Glaube ich, mit was geht man dann ab? Mit den Noten der 11 oder 12 und so. Und dann durch ein einjähriges Praktikum konnte ich zumindest die Fachhochschulreife erlangen. So, und wie ich allerdings dazu gekommen bin, das in einem Kindergarten zu machen. Vielleicht weil die anderen Varianten, die es gegeben hätte, in einer Werkstatt oder ähnliches, ich mir nicht vorstellen konnte, weil so mit Mofas und Autos etc., da hatte ich nicht so wirklich was zu tun. So. Und danach, dann ging es ja noch um die Musterung damals, und da war irgendwie auch klar, dass ich den Wehrdienst verweigere, und dann habe ich halt noch einen Zivildienst in einem Wohnheim.
Habe ich auch gemacht übrigens. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, Steve, da musste man dann, was bist du für ein Jahrgang?
74,
ich bin ja 80, also etwas später. Ich musste dann auch noch so ein papierhaft eine Begründung schreiben, ne, warum ich das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Hattest du dann auch, ne?
Ja, und irgendwie, dass man dann irgendwie da hingeladen wurde, gecheckt zu werden, und dass man dann vielleicht den Abend vorher noch ganz besonders viel getrunken hat. Irgendwie sowas. Ne? Also man wollte da bloß nicht hin und so, ja.
Ja.
Und genau, dann kam der Zivildienst, und es gab aber sicherlich auch noch andere Einflüsse. Das Jugendhaus, wo wir abgehangen haben, wo es einen Sozialarbeiter gab, der sich ganz toll um uns gekümmert hat und uns trotzdem aber auch Ruhe gelassen hat. So, ein Sozialarbeiter, weil es bei mir da so bergab ging und dann die Vertrauenslehrerin sich irgendwie gekümmert hat, und dann hatte die den irgendwie an der Hand, und irgendwie war da auch mal was mit dem Jugendamt oder so, aber ich war, glaube ich, auch schon volljährig, und das ist ja dann auch möglich, bei jungen Erwachsenen Unterstützung zu erhalten. Da war dann auch noch so ein Sozialarbeiter, der hat mich auch unterstützt bei diesem ganzen Prozess der Wehrdienstverweigerung und des Zivildienstes. Und dann auch die örtliche Gewerkschaft, die es ein, zwei, drei Kollegen und Kolleginnen gab, die uns in unserem Engagement gegen die Neonazis dort unterstützt haben.
Also das heißt, du hast das ganze Thema soziale Arbeit sehr positiv kennengelernt.
Das habe ich sehr positiv kennengelernt, und ich glaube, ohne jetzt dann damals gesagt zu haben, und genau deswegen mache ich das jetzt und so, waren das, denke ich, im Nachhinein gesehen so die wesentlichen Einflüsse, die mich dazu gebracht haben, sowas auch machen zu wollen.
Ich finde, oft sind es ja positive Beispiele von Menschen, die man in irgendeiner Form respektiert, wo man sich dann eben auch den Job vielleicht vorstellen kann. Die machen es erlebbar. Aha, so sieht diese Arbeit offensichtlich aus. Wenn man in der Familie Leute hat, die irgendwie einen Job haben, manchmal sind es auch die Eltern, dann kann man sich vielleicht vorstellen, so etwas auch zu machen. Und wenn man dann eben positive Erfahrungen macht im Kindergarten, im Zivildienst und auch später mit einem Sozialarbeiter, dann denkt man vielleicht nicht drüber nach, aber dann sind das vielleicht schon gute Beispiele gewesen, was man machen kann. Und wir wollen natürlich auch noch über deine Arbeit jetzt heute sprechen, als Betriebsrat. Wie kam es dazu, dass du dich dann auch dort engagiert hast? Vielleicht kannst du uns diese Brücke nochmal geben, damit wir dann da auch nochmal einsteigen können.
Hatte ja bereits erwähnt, dass es schon da in dieser Kleinstadt, da in dieser Jugendphase positive Kontakte zur Gewerkschaft gab, DGB Regionalbüro oder irgendwie so, wie es damals nannte. Übrigens mit einem gewissen Stefan Körzel, der mittlerweile im Bundesvorstand des DGBs ist. Also hallo Stefan, wenn du dir das anhörst. Moment, jetzt habe ich gewunken. Ja, egal. Also wenn
schöne
du das
Grüße.
Schöne Grüße, Stefan. So, der dann irgendwie damit dann genervt hat, jetzt tritt doch mal in die Gewerkschaft ein und so. Und man so aber als Punk so zwar die Unterstützung gerne mitgenommen hat, aber das war dann ein bisschen zu reformistisch damals. Man wollte die Revolution oder whatever, aber in die Gewerkschaft und so. Ich glaube, irgendwann hatte er mich nach ein paar Monaten oder Jahren soweit, dann habe ich dann so einen Wisch ausgefüllt. Das war, glaube ich, dann damals noch die ÖTV gewesen. Und als die sich dann, als das ja sich dann geändert hat und es dann Verdi wurde und so, ich konnte das nie irgendwie rekonstruieren, aber ich glaube, ich bin dann irgendwie aus dem Verteiler oder aus den Mitgliedsdaten oder vielleicht haben die mich angeschrieben, aber irgendwann war ich dann kein Gewerkschaftsmitglied mehr während meines Studiums. So, da war das dann auch erstmal nicht so wichtig, obwohl ich im Nachhinein denke, die Gewerkschaften sollten und müssten auch mehr dort machen im Bereich von Hochschule und Fachschulen etc. Gleichzeitig weiß ich natürlich auch, man braucht da dazu Kapazitäten, Ressourcen, um das machen zu können. Und es wird auch hier und da gemacht, aber ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass damals zu meinem Studium, zur Jahrtausendwende, da jetzt an der Fachhochschule Frankfurt war das gewesen, da jetzt gewerkschaftlich es irgendeine Organisierung gab, so, oder der Versuch, an Studierende heranzutreten. Bin ich aber dann erstmal in der Fachschaft aktiv geworden, Sozialarbeit, habe mich dann in Stupa wählen lassen, bin dann über das Studierendenparlament in den AStA gekommen, der Fachhochschule, und dann habe ich mich dort auch einige Semester engagiert für die Interessen der Studierenden, für meine und die meiner Mitstudierenden. So, das ist so langsam, ja, die Brücke halt, das dann auch weiter, ja, noch zu machen, auch wenn man dann arbeitet.
Und wenn man sich für andere einsetzt, dann bekommt man auch eine Resonanz. Und das ist ja auch das Schöne, ne? Weil Gewerkschaften haben ja auch ein gewisses Image, ja. Du hast schon erzählt, da muss man erstmal nachfragen, was macht ihr da eigentlich und wäre das was für mich? Aber im Endeffekt, sie setzen sich für andere ein, und das ist ja etwas total Zeitloses.
Ja, man bekommt, weil du sagtest Resonanz, also man bekommt solche und solche Resonanz, ne? Also es ist
jetzt nicht. Erzähl nicht mal immer von der, es war nicht nur positiv, meinst du?
Und manchmal kriegt man auch gar keine Resonanz, und man denkt dann, man verteilt Flugblätter oder ähnliches und denkt so, ja, wo sind denn die Leute? Und jetzt mach doch mal mit, wir haben da voll eine gute Idee oder wollen voll was Tolles erreichen, aber die winken dann vielleicht ab oder laufen an einem vorbei und so. Also das hat mehrere Facetten, so, ja, Engagement. So ist es.
Ja.
Manchmal hat es auch vielleicht was Masochistisches oder so, ja. Oder gehen wir in den Bereich der Psychoanalyse, keine Ahnung.
Aha. Warum macht man's, ne?
Warum macht man das eigentlich?
Das ist eine gute Frage,
die Anerkennung von Mama und Papa haben oder
warum möchte man, dass jemand stolz ist, ne? Also jeder hat vielleicht auch eine andere Motivation, aber uns interessiert natürlich auch nochmal, wie so dein praktischer Arbeitsalltag heute im Betriebsrat aussieht. Nimm uns mal mit in diese Arbeit, die du da machst heute.
Ja, ich war noch bei der Brücke. Vielleicht noch die Brücke.
Ja, mach die noch
zu
Ende.
Weil es war ja nicht von gestern auf heute im AStA und dann im Betriebsrat und so, ja. Nach dem Studium dann erstmal gearbeitet, und das tue ich natürlich immer noch, auch als Betriebsrat, aber in dem ersten Betrieb, wo ich war, da gab es auch einen Betriebsrat, aber da, ich glaube, da war ich noch am Ankommen in der Arbeitswelt oder so. Also nicht, dass ich auch während meines Studiums schon jobben musste und so, aber da war ich erstmal dabei, auch als Sozialarbeiter oder im Rahmen meines Studiums, was ich da gelernt habe, Fuß zu fassen oder so. Dann bin ich gewechselt zum nächsten Arbeitgeber, und da kann ich mich erinnern, dass ich schon von Anbeginn irgendwie zu Betriebsversammlungen gegangen bin. Glaube ich, ungefähr ein Jahr, nachdem ich dort angefangen hatte zu arbeiten, 2007 oder so, 2008 dann, okay, ein Jahr später, fanden da auch schon Wahlen statt, Betriebsratswahlen, und ich meine auch schon dort angesprochen worden zu sein von Kollegen und Kolleginnen, die schon im Betriebsrat waren, ob ich mir das nicht vorstellen kann. Also, ja. Sobald man jemanden regelmäßig irgendwo sieht, bei Betriebsversammlungen, dann kann man halt da angesprochen werden, und hab da damals aber noch dann erstmal abgelehnt oder gesagt, naja, ich komme gerade noch im Betrieb an. 4 Jahre später dann bei der nächsten Wahl war ich dann das erste Mal auf der Liste, auf der gewerkschaftlichen Liste, und bin dann auch gleich in den Betriebsrat gekommen, so, und Dort bin ich seit 12 Jahren aktiv, anfangs etwas weniger. Mittlerweile seit Anfang des Jahres bin ich ganz freigestellt für die Arbeit. Und jetzt sind schon wieder Betriebsratswahlen und wer weiß, wie es danach weitergeht.
Was ist das an deinem Job, was dich besonders begeistert? Was ist das, wofür du es machst?
Klar, natürlich ist es wie gestern, als ich eine Kollegin begleitet habe zu einem Gespräch mit dem Arbeitgeber. Zum einen das, der direkte Kontakt zu den Kollegen und Kolleginnen, oder wo ich heute habe ich ein Team besucht und über die Betriebsratsarbeit gesprochen und gehört, wie es dem Team geht, was sie so bewegt aktuell. Das macht viel Spaß. Ist natürlich auch nicht immer einfach, weil wenn es zum Beispiel um Personalgespräche geht, wo vielleicht eine Kündigung auch im Raum steht und so, da wäre jetzt Spaß machen der falsche Begriff. So, ja, aber in der Regel mitzubekommen, dass die Beschäftigten sich freuen, dass man vorbeikommt in der Einrichtung oder die Kollegen sich und Kolleginnen danach sich bedanken, dass man sie begleitet hat, dass man nicht alleine zu so einem blöden Gespräch musste. So.
Aha.
Das wäre die eine Seite. Die andere Seite, die mich an der Arbeit interessiert, die mir Spaß macht, ist so die Auseinandersetzung mit den ganzen Themen des Arbeitsrechts oder des Tarifrechts, den Betriebsvereinbarungen, die man mit dem Arbeitgeber verhandeln kann, so zu verschiedenen Themen wie Arbeitszeit oder Gesundheitsschutz. Das ist schon auch spannend. So, ja.
Das heißt, es ist so ein kleines Tauziehen manchmal. Also wir haben eine Situation und jetzt wird man irgendwie, muss man aushandeln, wie man es interpretiert, ganz praktisch in dem Arbeitsalltag, was diese Themen angeht. Oder wie sieht das aus, wenn du auch mit dem Arbeitgeber, ich will nicht sagen verhandelst, aber darüber diskutierst vielleicht auch mal, wie das ganz konkret umgesetzt wird?
Ja, da gibt es ja verschiedene, es kommt auf die Situation drauf an, ja. Also wie man, was für ein Gespräch es sich handelt. Manchmal sagt man auch, naja gut, das nehme ich dann mal mit. So, um dann erstmal
Klassiker.
Ja, um sich dann erstmal nochmal bei dem gewerkschaftlichen Anwalt zu erkundigen, ob das stimmt, was der Arbeitgeber da rausgehauen hat, was dann auch manchmal nicht stimmt oder
Fact-Checking.
Ich glaube, gestern habe ich die Geschäftsführung auch gefragt, ist das deine, man tut es sich sogar noch in diesem Betrieb, Rechtsauffassung. So, ja, so irgendwie so klingt gut und professionell. Ich will jetzt das auch nicht zu sehr veralbern und so. Da geht schon auch um Dinge. So, und andererseits glaube ich, wenn man es auch nicht mit einem gewissen Humor nehmen würde und so, dann würde man das vielleicht auch nicht lange machen. So, ja. Weil manchmal ist es schon auch sehr anstrengend und es ist sehr viel und es kann auch sehr belastend sein. Ob das jetzt die einzelnen Situationen von Beschäftigten sind oder der Versuch, was für die Beschäftigten rauszuhandeln, was oft gar nicht so einfach ist. Ja.
Ja. Da braucht man einen langen Atem, oder?
Einen sehr langen Atem und so, ja. Also zu der Betriebsvereinbarung, die wir im letzten Jahr abgeschlossen haben, zum Thema Arbeitszeit und Arbeitszeitregelung, da haben wir Jahre verhandelt. Jetzt so in der Praxis guckt man darauf und denkt, was haben wir da eigentlich verhandelt? Oder wir hatten mal, also ne, dann versucht man da was in der Theorie und dann gibt es die unterschiedlichen Ansichten oder Anforderungen, Arbeitgeber, Betriebsrat, und dann ist es manchmal irgendwie ein Kompromiss. Oder der eine hat den Paragraph rein verhandelt, der andere den, und dann guckt man sich das, wie gesagt, in der Praxis dann an und denkt, Moment. Oder ein Beschäftigter fragt dann und so, ja, wie ist das eigentlich zu dem und dem Thema? Und dann will ich ihm den Paragraph irgendwie geben und sehe dann, Moment, da gibt's ja noch den Paragraph. Was sage ich denn dann oder so? Also wobei ich halt es in der Regel mit, also was mir sehr wichtig ist, ist Transparenz, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Ich glaube, es bringt nichts irgendwie, den Leuten irgendwas zu erzählen. Ja.
Was möchtest du gerne noch erreichen in deiner Rolle im Betriebsrat?
Also zuerst möchte ich erstmal wiedergewählt werden. So, sonst sind alle Gedanken diesbezüglich kann ich mir die ja schenken und so. Wobei, gut, klar, man geht natürlich auch in einen Wahlkampf und wenn nur so eine Frage kann natürlich auch von einem Kollegen und einer Kollegin kommen. So, ja.
Ja, klar.
Kam es sogar heute, als ich den einen Teambesuch gemacht habe. Jedenfalls habe ich dann auch erstmal
gedacht. Das ist eine wichtige Frage.
Verdammt. Hätte ich mich aber besser vorbereiten sollen. Nein, also natürlich habe ich da Ideen. Also zum einen würde ich sagen, den Kontakt zu den Beschäftigten wieder zu intensivieren. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das sagt man jedes Mal. So, ja, das sagt man jedes Mal. So, und dann ist man wieder im Alltag, dann kommt wieder dieses und jenes, irgendwelche Anforderungen vom Arbeitgeber und. So, irgendwelche Verhandlungen. So, und dann droht es halt unterzugehen, dass man sagt, verdammt, ich fahre jetzt mal in die Einrichtung so und so. Ja.
Ja.
Aber ich verspreche, wie man sagt, also ihr könnt mich beim Wort nehmen. Werde ich wiedergewählt, dann ist das eines meiner Prioritäten, so ja, zu sagen, wir müssen in einem Betrieb, der immer weiter wächst, wo gestern auch die Geschäftsführung in einem Gespräch sagte, und wir müssen und wollen oder so weiter wachsen, und wir sind jetzt bald 1000 Beschäftigte in fast 70 Einrichtungen in Rhein-Main, so, und nicht nur in Frankfurt. Das ist die große Herausforderung. Wie hält man da? Also ich glaube auch für den Arbeitgeber, wenn er sich ehrlich macht, so, aber auch für uns als Betriebsrat, wie hält man da den Kontakt? Ja. Wie ist man da bei den Menschen, bei den Kollegen und Kolleginnen und wie kann man ihnen dann effektiv auch bei diesem und jenem helfen? So, ja.
Also es geht um Netzwerke, es geht um Zuhören, es geht um Beziehungen, und da schafft ihr eigentlich eine neue Ebene, die es ohne euch nicht geben würde, ja? Kann man so sagen. Ihr verbindet die Menschen.
Genau, darum geht es ja dann auch immer jetzt auch bei der einen Kampagne, das DGB, bei der ich mitgemacht habe, ja,
genau.
Überhaupt dafür zu sensibilisieren, wie wichtig ein Betriebsrat ist, ja. Wir haben den.
Und deswegen gibt es ja auch diese schöne Kampagne, und die drei Podcasts, die wir hier in dieser Reihe machen, sind ja auch dazu da, mal zu schauen, wie sieht eure Arbeit so aus. Wir schauen in diesen drei Folgen so in ganz unterschiedliche Bereiche auch, und ich finde es ganz spannend, dass doch jeder so seine Branche und jeder so seinen Bereich hat, aber am Ende setzt ihr euch doch für die Menschen ein und schaut, wie könnt ihr ihnen helfen, ne, damit sie gut arbeiten können und damit sie natürlich auch fair behandelt werden. Am Ende des Tages ist das ja auch eine ganz wichtige Sache. Was würdest du abschließend denjenigen sagen, die jetzt vielleicht überlegen, sich auch mal zu engagieren? Macht denen doch mal Mut.
Ja, wenn wir mehr sind und so, dann verteilt sich die Arbeit auf mehr halt. Das ist nicht mehr so viel. Gut, ich habe schon darauf hingewiesen, was mir Spaß an der Arbeit macht oder Sinn auch an der Arbeit gibt und so. Wenn sich Kollegen und Kolleginnen davon angesprochen fühlen, dann wäre das vielleicht was für sie, aber auch dass ich glaube, nur wenn man sich organisiert, nicht nur innerhalb eines Betriebes, aber das ist ja das Thema, auch innerhalb eines Betriebes sich organisiert und für bessere Arbeitsbedingungen kämpft, für besseren Lohn, für Tariflohn auch sich einsetzt und kämpft, nur dann kann das auch eine gute Arbeit werden. So.
Ja.
Also bin ich fest von überzeugt und so, ne? Denn natürlich auch andere machen eine gute Arbeit, ja, und opfern sich vielleicht hier und da auf und so, und naja, gut, das wäre jetzt die Frage, oder ist das dann professionell und so, ja, sich aufzuopfern oder so, oder zu gucken, was müssen wir versuchen zu verbessern, damit die Arbeit wieder besser wird. So, ja.
Allein mit dieser Frage mal reinzugehen, ne? Wie können wir die Arbeit hier verbessern? Und jeder kann eigentlich einen Teil dazu beitragen. Und wenn man sich organisiert, dann kann man viel mehr schaffen, als man vielleicht vorher gedacht hätte. Also ich finde das super. Ich lerne hier auch extrem viel in den Gesprächen mit euch. Man hat Betriebsrat, das kriegt man immer mit so in der Tagesschau, Gewerkschaften. Das ist immer sehr problembehaftet. Aber ich finde das schön, dass wir hier auch im Podcast mal schauen, was eben auch an Lösungen erarbeitet wird. Ja, es geht ja am Ende auch um eine positive Kommunikation. Man will ja aus den Problemen raus, ne? Man will ja etwas Positives bewegen. Und auch ihr, wenn ihr Wahlkampf macht, nehme ich an, redet ja auch davon, was ihr Gutes erreichen wollt. Es geht ja nicht nur um die schwierigen Dinge, aus denen man ja raus will, aber man möchte ja auch etwas Positives vermitteln. Also insofern ist ja Kommunikation auch ganz wichtig für euch.
Ja, also auch, und auch da würden mir Dinge einfallen, ja, für die Zukunft. Also wie kann man die Kommunikation verbessern? Aktuell haben wir noch viel mit Betriebsratsinfos gearbeitet, die dann per Mail versendet werden. Und ich glaube, dafür gibt es auch das Publikum sozusagen, die Beschäftigten, die ja weiterhin gerne sowas haben und sowas brauchen, die jetzt nicht auf Social Media sind. Aber wir haben auch mit einem Instagram-Account begonnen, okay, jetzt während der Betriebsratswahl, um unsere einzelnen Kandidaten und Kandidatinnen vorzustellen. Das fände ich auch spannend und wichtig. Wie könnte man darüber versuchen, die Beschäftigten weiterhin auch zu erreichen. So.
Oder ein Betriebsratspodcast kann man auch machen.
Oder ein Betriebsrat, dann
so kleine Folgen.
Ich nehme dich beim Wort und wenn ich dein Rat und deine Expertise mal nutzen dürfte, dann melde ich mich. Gabriel, wie mache ich denn das hier?
Das klären wir gerne. Da unterstütze ich euch gerne. Danke für den Einblick in deine Arbeit, in die Hintergründe. Wir haben heute mal so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Wer noch eine Frage hat, der darf sich gerne melden. Das leiten wir gerne weiter an dich. Dir weiterhin viel Freude. Jetzt auch im Wahlkampf vor allen Dingen, ne? Hast du schon ein Wahlprogramm erstellt, sicherlich, ja?
Ja, das gibt schon alles.
So wie man das aus der Politik kennt.
Per Mail und online und so, wie man das aus der Politik kennt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht wahr. Dann rede ich lieber mit den Menschen. So, also ich kann auch, glaube ich, auch schreiben und so. Aber so ein Wahlprogramm, so pam, 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 so, das ist, das haben eher mehr andere gemacht.
Du vermittelst das.
Danke für die Arbeit.
Bitte? Du vermittelst das in den Gesprächen und in dem, was du tust, vor allen Dingen wahrscheinlich.
Ich hoffe, es gelingt mir einigermaßen, ja.
Na dann viel Gelingen weiterhin dabei, Steve. Schön, dass du da warst. Schöne Grüße nach Frankfurt aus Rostock. Bleib gesund und bis bald.
Bis bald. Danke. Ciao.
Danke. Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge, Teil 3 der Miniserie, die ich mit dem DGB realisiert habe. Und wir haben in die Geschichten von Menschen aus der Mitte der Gesellschaft geschaut, die sich beim Betriebsrat engagieren, warum sie das tun, was sie motiviert, sich da auch mit Problemen zu beschäftigen und nicht wegzuschauen, sondern genau dort reinzugehen und auch in Konflikte zu gehen und die Arbeitsbedingungen wirklich nachhaltig zu verbessern. Das hat mich interessiert und wir haben ja wirklich 3 sehr unterschiedliche Geschichten gehört, wie ich finde. Es gibt dazu auch noch Videos, in denen die Protagonisten auch nochmal darstellen, wer sie sind, warum sie das tun. Also auch nochmal weiterführendes Material verlinke ich euch alles in den Shownotes. Auch nochmal die Webseite vom DGB dazu. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr jetzt sagt, ich sollte auf jeden Fall auch nochmal die Perspektive von XYZ zum Thema faire Arbeitsbedingungen hier mit reinbringen, dann schreibt mir. Ich freue mich über eure E-Mails, über eure Messages, euer Feedback. Geht dazu gerne auf meine Website www.gabrielrath.com. Rat mit TH. Dort gibt es auch nicht nur ein Kontaktformular, sondern auch eine Seite zum Podcast selbst. Ihr könnt an Bord kommen, auch als Gast oder Gästin, wenn ihr eine gute, interessante Story habt. Ihr müsst nicht weltberühmt sein, sondern ihr müsst einfach etwas bewegen wollen mit Leidenschaft. Das verbindet hier alle. Die wollen mutig und neugierig wirklich etwas verändern und sich selbst dabei auch entwickeln und lernen und teilen hier ihre Geschichten. Und da freue ich mich natürlich auch immer über Vorschläge. Außerdem könnt ihr als Werbepartner hier an Bord kommen, wenn noch eure Company die Arbeitswelt verbessern will, dann passt das hier vielleicht ganz gut und ich bin gespannt, mehr von euch zu erfahren. Vielleicht gibt es ja auch ein Match. Außerdem bin ich als Keynote-Speaker unterwegs zum Thema Storytelling, was das auch im Kontext Business für eine Relevanz hat. Ich moderiere nicht nur diesen Podcast, sondern auch Veranstaltungen und Workshops. Kommt gerne auf mich zu, da können wir auch gerne zusammenarbeiten. Und last but not least bin ich als Story Coach unterwegs und begleite Führungskräfte, begleite Entscheider, CEOs, Gründer, alle, die was zu sagen haben, die was bewegen wollen und die sich Gedanken machen um ihre Positionierung, um ihr Storytelling. Und da arbeiten wir gemeinsam eine Strategie raus und bringen die dann so richtig auch auf die Straße, die PS. Also, freue mich von euch zu hören. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr die anderen beiden Folgen noch nicht gehört habt aus dieser kleinen Serie, dann hört da gerne nochmal rein. Teilt es gerne weiter mit euren Freunden, Familien und KollegInnen. Und wir hören uns dann schon am Freitag wieder mit Folge 399. Es geht mit großen Schritten auf die 400 zu. Lasst euch überraschen, wir haben noch viel vor. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund und bleibt connected.